Stimmt man noch gern mit ein, lobe den Herrn, meine Seele. Und so wollen wir auch aus diesem Psalm gemeinsam einige Verse beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und jetzt singen wir ein Lied, das diese Barmherzigkeit und Vergebung lobt und preist und an Gott preist. Und jetzt dürfen wir etwas hören von dort, wo Hoffnung und Erbarmen gesät wurde, auch in den kleinen Herzen, in den Kinderherzen. Schwester Susi wird etwas von der Kinderfreizeit erzählen.
Ja, genau, so passt es. Genau, also stellvertretend für unsere Freizeiten im Mutterhaus möchte ich Sie gerne ein bisschen an unserem Erleben in der Kinderfreizeit teilnehmen lassen. Die Kinderfreizeit fand ja in der Burg Steineck statt, in Neuhausen-Steineck. Und damit Sie einen kleinen Einblick haben, hier nochmal ein zweites Bild. Ja, unsere Freizeit stand unter dem Thema Schatzsucherfreizeit. Und wir entdeckten miteinander Schätze in den Gleichnissen Jesu, aber auch aneinander und an vielen anderen Dingen. Am Samstag, den 6. August eroberten 14 Jungs und 10 Mädchen, allesamt wirkliche Schätze, voller Begeisterung die Burg Steinegg und unsere Herzen. Viele Eltern waren auch noch mit länger auf dem Hof und oft wurden wir gefragt, habt ihr nicht noch ein Bett frei? Ich würde gern auch hier bleiben. Ja, großartige Schätze waren meine Mitarbeiter. Sie haben sich gern und motiviert eingebracht. Alle sind treue Jesus-Nachfolger mit einer großen Liebe für die Kinder und vor allem einem klaren geistlichen Anliegen. Und auch unser Küchenteam hat die Freizeitküchenherausforderung angenommen und sich bewährt. Auch sie haben Jesus und sein wunderbares Helfen und Erinnern immer wieder erlebt. Und die Kinder haben eigentlich täglich bei den Mahlzeiten gesagt, so gutes Essen. Ja, kostbare Schätze haben wir mit den Kindern in Gottes Wort gesucht und entdeckt. Die Kinder hatten wirklich offene Ohren und Herzen für Gottes Wort und waren voll dabei. Und als beim Gleichnis von den anvertrauten Talenten 3 Kinder, die Verwalter sein durften, denen die Talente dann während der Erzählung anvertraut wurden, da war der Schreck groß für den Jungen, der sein Talent am Ende einfach vergraben hatte. Nee, echt jetzt, stand er da und war völlig schockiert und die Enttäuschung und Fassungslosigkeit waren zu hören. Wie schön, dass gerade dieser Junge dann am Ende der Freizeit noch zu einem Mitarbeiter kam, weil er unbedingt auch sein Leben mit Jesus leben möchte. Möge Jesus es schenken, dass er seine vielfältigen Gaben nun mutig für Jesus einsetzt. Hier sehen Sie unser Freizeitlied. Viele wunderbare Lieder haben wir gesungen und das sind auch Schätze, die die Kinder in Kopf und Herz mit in ihren Alltag und in ihr Leben nehmen. Danke, wenn Sie mitbeten, dass Sie sie noch oft singen. Ich wünschte, Sie hätten die fröhlichen Klänge mal real hören können. Ja, und es gab viele Highlights in unserer Freizeit. Da war zum Beispiel der Missionsnachmittag und der Abend mit Markus Gommel. Sehr lebendig hat er uns von Kanada und von seiner Arbeit unter Bangladeschern berichtet. Am Nachmittag durften die Kinder spielerisch erfahren, was es heißt, in einem neuen Land und in fremder Umgebung eine neue Heimat zu finden. Und am Abend hat er so gut und klar zu einem Leben mit Jesus eingeladen, damit wir eben nicht nur um eine Heimat im Himmel wissen, sondern dass es meine Heimat im Himmel wird. Und das schwäbische Lied »S'büggele nah und s'büggele nuff« und s'büggele nuff und s'büggele nah, ja, Jesus ist immer für die da. Das hat er mit Akkordeon begleitet und es war einfach ein echter Ohrwurm für uns alle, die ganze Freizeit durch. Auch das Lebensbild von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors, hat die Kinder sehr bewegt und immer wieder beschäftigt. Sie hatten am Geländespiel Bibelschmuggel viel Freude. Hier sehen Sie sie noch ein bisschen in Aktion. Also es gab auch ein Gefängnis, was der Bruder Andrew ja leider auch immer wieder erlebt hat. Kindern hat es ganz arg Spaß gemacht und wir haben gedacht, Bruder Andrew würde sich freuen, solche motivierten und flinken Bibelschmuggler an seiner Seite zu haben. Ja, oder der Nachmittag mit Basteln und Workshops, mit Freude und Geduld waren die Kinder dabei und es sind sehr schöne Dinge entstanden. Haben sie Bilderrahmen für persönliche Fotos gemacht oder ein Gebetstagebuch oder Bücher gefaltet. Und es gab auch einen kleinen Workshop, wo sie einen Film miteinander drehen konnten. An einem Abend hatten die Kinder die Möglichkeit, eine Ritterprüfung zu bestehen. Hier konnten sie zeigen, ob sie burgtauglich waren und es war schon herrlich zu sehen, wie sie danach verschiedene Dinge immer wieder auch in der Praxis angewandt haben. Im Gelände dort an der Burg gibt es auch eine wunderschöne große Grillstelle, perfekt für Grillabend und Lagerfeuer. Ja, und natürlich durfte auch eine Schatzsuche in einer Schatzsucherfreizeit nicht fehlen. In drei Gruppen sind wir nacheinander von der Burg ins umliegende Waldgelände gestartet, mussten vielfältige Aufgaben lösen und fanden dann endlich den Schatz auf dem Burgturm ganz oben. Endlich durften alle den Turm besteigen, worauf sie täglich schon gewartet und gehofft hatten. Unser Ausflugtag war ein Tag mit viel Freude und auch sehr viel Bewahrung Gottes. Wir waren in Pforzheim im Wildpark und dann noch in einem Freizeitwellenbad. Und Sie sehen ganz unten im Eck einen müden Mitarbeiter. Also für die Mitarbeiter waren, glaube ich, deutlich müder als die Kinder, wobei die an diesem Abend auch sehr schnell eingeschlafen sind. Ja, miteinander haben wir diesen Vers als Freizeitvers auswendig gelernt. Beten Sie einfach bitte mit, dass die Kinder dieses Wort in ihrem Herzen behalten und es sich in ihrem Leben auswirkt. Und zu diesem Herrn, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, zu beten, das ist auch ein Schatz im Leben. Und immer wieder ergaben sich in unserer Freizeit Situationen, in denen wir mit den Kindern einfach spontan beten konnten und dann auch wirklich Jesu Handeln erlebt haben. Und einmal wurde ein Junge während des Abendessens von einer Wespe in den Nacken gestochen. Und dann hat der Junge neben ihm gefragt, darf ich für dich beten? Und völlig frei betete er dann während der Mahlzeit laut und für alle hörbar, dass Jesus die Schmerzen lindert und dass er davor bewahrt, dass es schlimmer wird. Jesus hat dieses Gebet in aller Treue erhört und die Kinder haben miteinander auch gestaunt und Jesus gelobt. Ja, überhaupt durch viele Gebete, wir haben echt viel Bewahrung erlebt und außer Wespenstichen und kleinen Schürfwunden gab es eigentlich keine Verletzungen. Auch das Wetter war ein großes Wunder und Gebetserhörung. War jeden Tag so eindeutig gut und nie zu heiß oder zu schwül. Und in unserer Freizeit haben 12 Kinder tatsächlich den größten Schatz, nämlich Jesus selbst, angenommen. Sie haben ihr Leben sehr bewusst Jesus gegeben. Das hat uns alle sehr bewegt und ermutigt, aber natürlich auch herausgefordert. Denn manche von ihnen gehen auch in schwierige Verhältnisse und haben zum Beispiel zu Hause niemanden, der auch den Weg mit Jesus geht und ja, sie da begleiten kann und wird. Danke jedem, der mit uns diesen Kindern nachbetet, dass sie weiter wachsen im Glauben und Anschluss finden an Gemeinde und Kreise. Ein Kind kam nach dem Gespräch auch nochmal zu mir und fragte, Schwester Susi, wie geht das denn jetzt mit dem Vertrauen? Also, wie kann ich Gott vertrauen? Und so solche offenen und direkten Fragen wurden uns in diesem Jahr immer wieder gestellt. Und es hat uns sehr bewegt, wie die Kinder wirklich voller Interesse waren und es wissen wollten, wie kann ich das machen, wie geht der Weg mit Jesus. Ja, manche Kinder in der Freizeit haben uns natürlich auch herausgefordert durch ihre Art und auch die schweren Päckchen, die Kinder auch oft schon zu tragen haben. Wir brauchten für sie viel Zeit, Geduld, Weisheit und Liebe. Und wir waren oft als Team einfach so froh und dankbar, dass Jesus all das für die Kinder selbst, aber auch für uns bereithält. Ja, ganz, ganz herzlich danke ich Ihnen für Ihre Gebete, für jedes Gebet für uns, für die Kinder während der Freizeit, auch für unsere anderen Freizeiten. Ihr Dienst am Thron Gottes ist ein unbezahlbarer Schatz. Und vielleicht nur noch eine kurze Information. Am Freitag startet ja in Stuttgart, Bad Cannstatt, der Cannstatter Vasen. Und wir haben außer in den letzten 2 Jahren sonst jedes Jahr Kinderprogramm für die Schaustellerkinder dort angeboten. Und in diesem Jahr möchten wir es wieder anbieten. Und da bin ich auch sehr dankbar, wenn Sie einfach für diese Zeit beten. Jeden Nachmittag werden wir Schaustellerkinder da vom Platz holen und ihnen auch Gottes Wort sagen. Danke, wenn Sie auch damit an uns und das Team denken.
Das wollen wir doch gleich schon tun. Herr Jesus, wir staunen auch, was du schon an solchen Kinderherzen tun kannst. Ja, dein Geist kann das, du kannst das, dass Kinderherzen dir vertrauen, dir ihr Leben schenken. Und wir bitten dich, dass du es festigst, dass du sie bei dir hältst und dass du das Wort, das in ihre Herzen gesät wurde, das sie auswendig gelernt haben, die Lieder, dass sie sich immer wieder daran erinnern und dass du ihre Herzen damit auch berühren kannst und zu dir ziehen kannst. Bitte segne du die Kinder jetzt in ihren Familien und zu Hause, auch aus all den anderen Freizeiten, die Jugendlichen und Kindern. Bitte gehe ihnen nach und lass den ausgestreuten Samen Frucht bringen. Und danke, dass du auch bei den Schaustellerkindern der gleiche Gott bist, dort Bewahrung und Hilfe schenken kannst und dass sich auch die Kinder einladen lassen und auch dann, wenn sie zuhören sollen, dass du dann auch die Ruhe und den Frieden schenken kannst, dass dein Wort gesagt werden kann. Leg du deinen Segen da drauf. Und Herr, auch wir brauchen es, dass du zu uns reden kannst, zu unseren Herzen reden kannst. Und darum bitten wir dich auch für uns, dass du uns öffnest, dass wir deine Stimme hören dürfen. Segne du das Reden und das Hören. Du bist ja da und du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Vielen Dank dafür. Amen.
Vielen Dank für alles Bisherige. Wir haben jetzt auch eine große Freude zu hören. Ja, und ich freue mich jetzt auch, dass ich da bin und dass wir miteinander auf Gottes Wort hören dürfen. Gott hat unsere Erde schön gemacht. Ich denke, Sie könnten mit einstimmen in dieses Lied von Margret Birkenfeld, das so beginnt. Aber warum beginne ich meine Bibelstunde so? Weil ich Sie in Gedanken mitnehmen will an einen schönen Ort der Erde. Und mancher von Ihnen war vielleicht auch schon dort. Einen schönen Ort unserer Erde, so nennt ihn Fritz Rienecker. Er hat zwar vor 2000 Jahren noch nicht gelebt, aber ich denke, dass dieser Ort heute noch so schön ist wie damals. Fritz Rienecker beschreibt den Ort in Galiläa in seinem Kommentar zum Lukasevangelium so: Am Ufer des See Genezareth rauschen die hohen Palmkronen. Immergrüne, hohe Zypressen heben ihre Wipfel über die Häuser von Kapernaum zum klaren Himmel empor. Ein wahres Stück Paradies ist die Gegend am See Genezareth. Aber, so beschreibt er dann weiter, so schön die Gegend auch ist, wie eine schrille Dissonanz, also ein ganz großer Gegensatz, war da eines Morgens noch etwas anderes zu sehen. Vier Fischer am Ufer, und es ist ein ergreifendes Bild irdischer Mühe und Plage. Petrus hat mit seinen Gefährten, das ist sein Bruder Andreas, und das andere Brüderpaar Johannes und Jakobus die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Trübe und sorgenvoll, sie leben ja vom Fischfang, waschen sie ihre Netze aus. Soweit Fritz Rienecker. Die müden Männer schauen auf, als eine Menge von Leuten zum See kommt. Es ist sehr deutlich zu erkennen, dass sie einen Mann umringen, sie laufen ihm nach. Viele sind es. Was wollen sie von ihm? Hören wollen sie ihn. Zuhören wollen sie ihm. Er ist ein Prediger, dieser Jesus. Und was für einer. Er steigt dann in ein Fischerboot, das Petrus gehört, und bittet ihn, ein Stück hinauszufahren auf den See. Jesus wollte damit nicht fliehen vor den vielen Menschen. Nein, im Gegenteil. Er wollte, dass jeder Einzelne ihn gut verstehen kann bei seiner Predigt und im Boot auf dem See hatte er den richtigen Abstand zu den Zuhörern, denn das Wasser trägt den Schall und die halbkreisförmige Bucht verstärkt diesen Schall noch. Übrigens, Petrus ist nicht in das Boot eines Fremden gestiegen. Er kennt diese Fischer und sie kennen ihn. Von einer ersten Begegnung erfahren wir in Johannes 1. Ging Jesus dann weiter, als die Seepredigt zu Ende war? Nein. Und warum nicht? Er hat mit Petrus und den anderen Fischern noch etwas vor. Fahrt jetzt wieder hinaus auf den See, dahin, wo es tief wird, und werft die Netze aus. Aber es ist doch ziemlich aussichtslos, am helllichten Tag zu fischen. Sogar in der vergangenen Nacht waren die Netze leer geblieben. Das wusste Jesus alles und er mutet es ihnen trotzdem zu. Jetzt am Tag hinauszufahren. Zuerst protestiert der Fischereifachmann Petrus. Und dann merkt er, es geht jetzt nicht um Fachmann oder Laie. Nicht um das, was ich weiß und was ich will oder auch nicht will. Jetzt geht es um eine Anweisung dieses Lehrers. Meister, wenn du es sagst, dann wollen wir es tun. Und es hat sich gelohnt. Und wie sich das gelohnt hat. Die Netze füllten sich. So voll wurden sie, dass sie anfingen zu reißen. So. Das war jetzt meine Einleitung. Und jetzt lese ich Ihnen aus Lukas 5 die Verse 1 bis 7. Das ist das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe. Das lese ich jetzt durch den Bibeltext auch noch. Es ist ein sehr bekannter Text für Sie, das weiß ich. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen, und sie kamen und füllten beide Boote so, dass sie fast sanken. Es ging in etlichen meiner Bibelstunden in letzter Zeit immer wieder um Gebete von Menschen der Bibel. Und in Lukas 5, ab Vers 8, ich habe jetzt eben bis Vers 7 gelesen, ab Vers 8 finden wir eine ganz besondere Bitte und eine ganz besondere Antwort darauf. Wäre das jetzt nur eine Bitte des Petrus und nur eine Antwort des Herrn für ihn, dann könnte man es als eine interessante Begebenheit zur Kenntnis nehmen, aber es ist mehr. Es ist viel mehr, denn diese Begebenheit steht auch für uns im Wort Gottes und wir können entdecken, was sie uns sagen will. Ich habe einen ersten Leitgedanken. Ein großer Schrecken. Wir beginnen ja unsere Gebete auch mit einer Anrede normalerweise. Lieber Herr, lieber Herr Jesus, lieber Vater. Und nun lese ich Vers 8 bis 10a. Als das Simon Petrus sah, was da nun geschehen war, volle Netze am helllichten Tag, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Ein großer Schrecken. Als Simon Petrus die vollen Netze sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, Herr! Petrus ist sehr erschrocken. Nach dem Erleben, das der Fachmann sehr wohl als Wunder erkannt hat, singt Petrus jetzt kein Loblied. Er jubelt nicht, da wäre doch Grund genug gewesen zum Jubeln. Nach solch einem Fischfang, nein, was Petrus dann sagte, war so etwas wie ein Schrei. Auch seine Haltung war eine deutliche Aussage. Er kniete vor Jesus und er nannte ihn Herr. Meister hatte er ihn bisher genannt. Und diese Anrede wird auch für Rabbis gebraucht, für Lehrer. Aber die Anrede Herr wird in Israels Schriften sehr oft auf Gott bezogen. Und dieser Anrede entspricht auch das Niederfallen des Petrus vor Jesus. Dr. Gerhard Meyer sagt dazu: Dieser Fußfall gilt nicht dem Kaiser in Rom, nicht irgendeinem Weltherrscher. Er gilt dem Herrn aller Herren. Solche äußerlichen Dinge sind im Wort Gottes nicht nebensächlich, sagt Dr. Meyer. Bisher hat Petrus nicht vor Jesus gekniet. Aber nun hat sich eindeutig etwas geändert. Soweit dieses Zitat. Petrus wurde sehr bewusst, wer da bei ihm im Boot ist. Jetzt wurde es ihm sehr bewusst. Es ist der Herr. Und nicht irgendein Herr, sondern der Herr. Das ist das eine, was er erkannt hat. In seinem großen Schrecken. Aber hier stelle ich eine Zwischenfrage an uns. Ich habe sie natürlich auch an mich gestellt. Ist mir beim Beten bewusst, mit wem ich rede? Ich rede mit dem Herrn. Ich rede mit dem einen Herrn. Einzigartig, unvergleichlich ist er. Dazu wäre nun vieles zu sagen, wer und wie dieser Herr ist. Joachim Neander sagt in seinem bekannten Loblied, dass er der mächtige König ist. Und der Herr, der alles so herrlich regiert. Und damit ist schon viel über ihn ausgesagt. Ich höre manches Mal Predigten von Pastor Olaf Latzl von der St. Matthäukirche in Bremen. Und oft beginnt er sein Gebet am Anfang einer Predigt so: Lieber Herr und Heiland. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn er so beginnt. Lieber Herr und Heiland, es ist so gut und richtig, diese beiden Namen zusammen zu nennen und auch sie zu hören. Das heißt, man redet dann bewusst mit dem Herrn aller Herren, mit dem mächtigen König der Ehren und gleichzeitig mit dem, der als der Herr unser Heiland geworden ist, der uns heil gemacht hat, sodass wir Kinder Gottes werden konnten. Dass Jesus der Herr ist, der Einmalige, das hat Petrus bei diesem wunderbaren Fischzug nun erkannt. Er ist der Herr. Er ist viel mehr als jeder Lehrer und Rabbi. Übrigens, bei einem anderen Fischzug, 3 Jahre später nach Ostern, da stand Jesus am Ufer und erwartete seine Jünger. Und wohlgemerkt, seine Jünger, die ihn so im Stich gelassen hatten, bei seinem Heilandswerk. Er sah jetzt ihre leeren Netze, ihre enttäuschten Gesichter und ihre müden Ruderschläge an diesem Morgen. Und er hat sie trotzdem noch einmal hinausgeschickt. Und bei diesem Fang konnten sie die vollen Netze ebenfalls fast nicht ins Boot ziehen. Und während sie noch rätselten, wer da am Ufer stand und auf sie wartete, sagte Johannes, es ist der Herr. Es ist der Herr. Johannes erkannte ihn zuerst. Johannes, der den Herrn vielleicht am meisten liebte. Aber dann musste Petrus hin zum Herrn. Nichts wie hin zu Jesus. Hin zu ihm mit aller Enttäuschung über sich selbst. Mit allem Versagen. Mit allen Fragen. Nichts wie hin zu Jesus. Das ist für mich vor langer Zeit, ich habe es auch in einer Predigt schon einmal gesagt, das ist für mich vor langer Zeit so etwas wie ein Motto geworden. Ein Lebensmotto, das ich oft umsetze. Nichts wie hin zu Jesus. Mit allem und gleich. Und was ist das für ein Vorrecht, dass wir das können und dürfen und wissen? Nichts wie hin zu Jesus mit allem und immer sofort. Das könnte ein wichtiges Motto sein oder werden auch für Sie. Und vielleicht ist es das auch schon lange. Und Sie sind oft unterwegs, nichts wie hin zu Jesus mit allem. Und dieses Motto wird auch deutlich im Refrain des Liedes, das wir jetzt singen.
Nichts wie
Petri hin zu Jesus. Aber Petrus im Boot, der wollte sich ja von Jesus trennen. Herr, geh von mir hinaus. Also die ganz andere Richtung. Nicht hin zu Jesus, sondern weg von ihm. Herr, gehe hinaus. Damit bin ich beim zweiten Leitgedanken. Der erste war ein großer Schrecken. Und nun das zweite, ein wichtiges Entdecken. Es reimt sich auch noch. Und Petrus denkt, mit Jesus im Boot, das halte ich nicht aus. Geh weg von mir. Denn Petrus hat zum einen entdeckt, ich habe es hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Hier in meinem Boot. Der kann doch nicht mit mir in einem Boot sein. Mit mir doch nicht. Warum empfindet Petrus das so? Weil er noch etwas entdeckt hat. Geh hinaus, denn ich bin ein Sünder. Petrus hat Jesus als Gott erkannt und sich selbst als Sünder wie noch nie in seinem Leben. Und Dr. Meyer sagt dazu, der fromme Petrus, der sich am Jordan von Johannes hat taufen lassen, in dessen Haus Jesus schon eingekehrt ist, wie kam er nun zu diesem Bekenntnis? Nicht durch eine Bußpredigt von Jesus, sondern durch das Erleben der großen Güte, sagt dieser fromme Jude, ich bin ein Sünder, ich passe nicht zu dir. In einem alten Bibellesezettel aus dem Jahr 1943, da war ich gerade kurz geboren und manche von Ihnen noch gar nicht. In diesem alten Bibellesezettel von Christa von Fiban, der Gründerin unseres Werkes, geschrieben ist zu lesen, während Petrus einerseits sagt, geh hinaus von mir, umklammert er aber andererseits die Füße seines Herrn. Habe ich gedacht, wo steht denn das? Und habe in verschiedensten Übersetzungen nachgeschaut, ob ich das finde. Petrus umklammerte die Füße seines Herrn. Ich habe es nirgends gefunden. Aber ich nehme es trotzdem jetzt dazu und nenne es, denn was Christa von Fiban dann weiterschreibt, würde das Umklammern der Füße rechtfertigen. Vielleicht mehr im Bild gesprochen. Denn Petrus weiß zwar, ich passe nicht zu Jesus, aber deshalb brauche ich ihn gerade jetzt so nötig. Pastor Wilhelm Busch sagt es so, was, wenn Jesus gegangen wäre? Wenn er ihn in seinem Zustand alleine gelassen hätte? Jesus bleibt bei mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das war es doch eigentlich. Das eigentliche Anliegen des so erschrockenen Petrus. Und das hätte sich dann auch nach einer Umklammerung angehört. Die Bibel berichtet weit vorne von einem Mann, der auch seine Sünde vor dem lebendigen Gott bekannt hat, der mit ihm gekämpft hat und dann weggehen wollte. Das konnte Jakob nicht zulassen. Und er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also gerade ich, der ich mich als Sünder erkannt und bekannt habe, ich brauche dich doch. Und Jakob wurde gesegnet. Das lesen wir in 1. Mose 32. Aber nun die Frage, was kommt in unseren Begegnungen mit Jesus, also bei unserem Beten, zur Sprache? Sind es vor allem unsere Bitten, auch manchmal Fragen oder Klagen? Ich sage jetzt nicht, es muss, sondern es darf in jedem unserer Gebete zuerst das zur Sprache kommen, was uns von unserem Herrn trennt. Sünde, die uns bewusst geworden ist. Unser Herr hat Vergebung möglich gemacht und er hat Vergebung für den, der danach fragt. Darum nichts wie hin damit zu ihm. Auch damit. Und er wendet sich nie ab, denn er hat ja immer schon darauf gewartet. Und es trennt uns gar nie von unserem Herrn, wenn wir unsere Sünde bekennen und wäre sie noch so schlimm. Diesen Satz wiederhole ich noch einmal, weil er mir selber auch so wichtig geworden ist. Es trennt uns gar nie von unserem Herrn, wenn wir unsere Sünde bekennen, und wäre sie noch so schlimm. So kann unsere Vergangenheit eigentlich immer ganz und gar geordnet sein, weil wir nichts vor ihm verbergen. Und was ist das für eine Entlastung? Beim Thema Elia war vor einigen Wochen in Zeit mit Gott zu lesen, wer kennt nicht das Erschrecken beim Blick in die Abgründe des eigenen Herzens? Man hat sich doch so gut gefühlt und ehrlich gesagt auch ein bisschen besser als die anderen. Dann kam die Ernüchterung. Ich bin überhaupt nicht besser. Ich hätte nie gedacht, dass ich so sein kann, so neidisch, so üble Gedanken haben kann, so lieblos reagiere. Solche beschämende Erkenntnis kann uns in tiefste Tiefen stürzen. Soweit stand es da am 12.8. in Zeit mit Gott. Aber in solcher Tiefe müssen wir nie bleiben. Erkennen ist das eine und bekennen dann das andere. Wie gut, dass wir einen Spiegel haben, der uns sagt, wie der Herr uns sieht. Wo sagt er uns das? Helmut Thielige erzählte vor langer Zeit, vor einigen Jahren, stellte ich meinen kleinen Jungen einmal vor den Spiegel, vor einen großen Spiegel. Zunächst erkannte er sich nicht darin, weil er noch zu klein und zu dumm dazu war. Er freute sich nur sichtlich über das liebenswürdige Gegenüber, das ihn anlächelte, bis sich auf einmal der Ausdruck seines Gesichtes veränderte und er an der Parallelität der Bewegungen zu merken schien, das bin ja ich selber. Thielige sagt dazu, so kann es uns mit den Gestalten und den Geschichten der Bibel gehen. Wir hören sie zunächst wie interessante Geschichten, mit denen wir selber aber nichts zu tun haben, bis wir auf einmal erkennen, das bin ich ja selber. So bin ich ja. Wir machen dann also die Entdeckung, dass uns in den Gestalten der Bibel plötzlich unser eigenes Porträt anschaut, wie in einem Spiegel. Dann müssen wir vor diesem Spiegel stehen bleiben und uns klar machen, sagt Thielige, das bin ich. Und dann wird es ganz aktuell und hilfreich zu erfahren, wie Gott mit den Menschen der Bibel umgegangen ist. Aber nun zurück ins Fischerboot. Wie ist der Herr mit Petrus umgegangen? Petrus hat Jesus erlebt als den, der beschenkt, volle Netze zur ungewöhnlichen Zeit. Und das hat ihm gezeigt, wie sehr er diesen Herrn braucht. Dieser ungewöhnliche Fang zur ungewöhnlichen Zeit hat diesen Schrecken in Petrus bewirkt. Kennen wir ihn, diesen Schrecken über uns und unsere Sünde? Und über den Gott, der zur Sünde Nein sagen muss. Aber das ist dann Gott sei Dank nicht das Letzte in solch einer Situation, sondern in einem Lied heißt es, und wie du bist, so darfst du kommen. Und wie geht's weiter? Und wirst gnädig angenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen und sein heilig Wort verspricht dir Vergebung, Heil und Segen. Ein altes Lied. Auch als langjährige Christen brauchen wir den Spiegel des Wortes Gottes. Und manches Mal auch das Erschrecken, das uns zu Jesus hintreibt. Aber eben, Petrus wollte ja gar nicht länger mit Jesus im Boot sein. Er meinte, er könnte es gar nicht. Geh hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, aber Jesus ist geblieben. Da kam mir dann als nächstes die Frage, warum hat Jesus dann nicht gesagt, Petrus, deine Sünden sind dir vergeben? Hätte das nicht jetzt kommen müssen? Es ist gekommen, in anderen wunderschönen Worten. Nach dem Erschrecken des Petrus und seinem Entdecken und Bekennen nun das dritte, eine göttliche Antwort. Wie gut, dass Jesus wusste, was Petrus jetzt brauchte. Wie gut, dass er es bei uns auch weiß, auch heute, was wir brauchen. Nicht das Aussteigen des Herrn brauchte Petrus, also dass Jesus ihn verließ wegen seiner Sünde, sondern dass er bei ihm blieb, trotz der Sünde und gerade wegen der Sünde. Die Sünde macht heilandsbedürftig. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Das konnte Petrus damals noch nicht wissen, er kannte Jesus noch nicht als Heiland. Jetzt lese ich die restlichen Verse dieser Begebenheit. Das habe ich vorher schon angedeutet. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Der Heiland und Helfer ist im Boot geblieben und er bleibt auch bei uns im Boot, wenn wir denken, wir hätten es nicht mehr verdient, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er bleibt, weil er weiß, wie sehr wir ihn brauchen. Unendlich barmherzig, so nennt es Dr. Meyer, weil Jesus zu Petrus sagt: Fürchte dich nicht. Was für eine Antwort auf ein Sündenbekenntnis. Und dann wird deutlich: Petrus, obwohl du dich so siehst, wie du es gerade bekannt hast, und obwohl du auch so bist, Gott hat mit dir etwas vor. Von nun an, sagt Jesus, merken wir, dass das auch Worte der Vergebung sind. Es geht weiter, Petrus. Jesus geht mit Petrus weiter. Petrus darf mit Jesus weitergehen. In Zeit mit Gott stand zu diesem von nun an, das ist das Besondere im Leben von Christen, dass Gott die Möglichkeit des Neuen eröffnet. Von nun an. Das trennt vom bisherigen Lauf der Dinge und stellt auf den neuen Boden, in den neuen Anfang, in die guten Absichten Gottes. Und wie oft hat er uns nach dem Bekennen von Sünde schon einen neuen Anfang geschenkt. Ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn es nicht diese vielen neuen Anfänge bei mir gegeben hätte. Petrus, du wirst Menschenfischer werden. Den, der sich eben als Sünder bekannt hat, den beruft Jesus in seine Nachfolge und in seinen Dienst. Dr. Meyer sagt, ein Berufselement des Petrus bleibt. Er wird auch künftig Fischer sein. Aber dabei geht es um geistlichen Fang. Interessant ist im Griechischen die Bedeutung von Menschenfischer. Lebend fischen oder fürs Leben fischen. Soweit Dr. Meyer. Das hat er ja dann auch getan, der Petrus. Wir finden den Menschenfischer in der Apostelgeschichte, auch in seinen Briefen, als einen reich gesegneten Boten seines Herrn. Eine unglaubliche Perspektive hat sich nun vor Petrus aufgetan, weil er bekannt hat, dass er ein Sünder ist und Jesus braucht. Und später schreibt er in seinem ersten Brief: Den Demütigen gibt Gott Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Nun lese ich zum Schluss noch ein Wort des Petrus vom Ende seines ersten Briefes, ein Wort an Sie und an mich. Friede sei mit allen, die zu Christus gehören. Wir beten. Danke, lieber Herr. Danke, dass du der Heiland für Sünder bist. Danke, dass unser Entdecken und Erschrecken nie das Letzte und das Ende sein muss, sondern dass du zu erschrockenen Sündern dein Fürchte dich nicht sprichst. Wie oft hast du es uns schon zugesagt, weil du Vergebung für uns möglich gemacht hast. Wie oft hast du uns schon gesagt und geschenkt, es darf weitergehen. Es darf dennoch weitergehen. Du willst, dass wir dann weitergehen, vor allem mit dir. Hilf uns, dass wir immer mehr unser Leben mit dir leben, lieber Herr. Mit dir leben wollen, in allen Dingen. Und so auch einladend werden für andere. Einladend zu dir hin. Danke, dass du nicht müde wirst mit uns. Und danke, dass wir immer wieder neu gestärkt mit dir gehen dürfen, auch in diese neue Woche hinein. Amen. Ich möchte Ihnen eine gute, gesegnete Woche wünschen. Mit Jesus. hinter ihm her, der Gemeinschaft mit ihm. Er geht voran, er hat's verheißen. Als Segen möchte ich Ihnen gerne zwei Strophen aus dem Segenslied von Gustav Knaack mitgeben. Gott, der Vater, kröne dich mit dem allerreichsten Segen und begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, dass du's unter seiner Hut habest überschwänglich gut. Jesu Antlitz leuchte dir Tag und Nacht in Freud und Leide und der quicke Für und Für dich auf grüner Lebensweide. Seiner Gnade süßer Schein strahl ins Herz dir stets hinein. Amen und auf Wiedersehen.